Der CIO von heute muss sich eigentlich entscheiden, ob er sozusagen Chief Engineer im Maschinenraum lieber ist oder ob er sozusagen nicht der Kapitän, aber First Officer mit auf der Brücke ist und den Kurs mitbestimmt.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyndong Podcasts. Die Digitalwirtschaft blickt auf ein durchwachsenes Jahr 2024 zurück. Schwache Konjunktur, globale Unsicherheiten und eine hohe Inflation haben sich auf die IT-Investitionen in Deutschland ausgewirkt. Und auch in diesem Jahr ging es erst einmal so weiter und die Budgets für CIOs werden auch in diesem Jahr eher knapp bemessen sein. Dabei sind die Herausforderungen groß, ebenso wie der digitale Rückstand Deutschlands im globalen Vergleich. In jedem Jahr blickt Lyndong auf den deutschen IT-Markt und beleuchtet in seiner jährlich erscheinenden Studie der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland die Entwicklung der führenden in Deutschland tätigen IT-Dienstleister sowie die Planungen von CIOs aus großen Unternehmen und Konzernen und auch ihre Perspektive auf die digitale Transformation. Ein langjähriger fachlicher Partner dieser Studie ist der IT Executive Club, das exklusive Netzwerk für CIOs und CDOs aus dem norddeutschen Raum und seit dem letzten Jahr auch in Süddeutschland aktiv. Und aus diesem Kreis kommen auch durchaus seit Jahren wichtige Impulse aus der Praxis für unsere Marktstudie. Deshalb freue ich mich heute mal ganz besonders, in unserer Podcast-Reihe einmal einen doch besonderen Gast zu haben. Und zwar spreche ich heute mit Thomas Schmidt-Melchios, Beirat vom IT Executive Club. Und Thomas begleitet unsere Studie schon seit Jahren mit seiner durchaus herausragenden Expertise als Ex-CIO und auch sehr renommierter Branchenkenner. Wir sprechen heute gemeinsam über die zentralen Trends und Herausforderungen, die CIOs im Jahr 2025 erwarten und auch darüber, was wir in diesem Jahr inhaltlich von der Lyndong-Studie erwarten dürfen. Lieber Thomas, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Kannst du dich mal zu Beginn einmal kurz vorstellen und auch mal einen Einblick in deinen beruflichen Werdegang geben?
Ja, Mario, mache ich gerne. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die freundliche Anmoderation und die Blumen. Tatsächlich zum Werdegang. Ich bin ursprünglich gelernter Mathematiker und angelernter, weil promovierter Ingenieur. Hab da natürlich in der Zeit auch schon eine Menge mit IT zu tun gehabt, insbesondere Programmierung, aber auch Rechnerlaboren. Nach 8,5 Jahren technisch-wissenschaftlicher IT hat es mich dann doch verschlagen in die kommerzielle IT, habe dort mehrere Managementpositionen gehabt und war zuletzt CIO des deutschen Teilkonzerns eines britischen Mutterkonzerns, bei dem ich gleichzeitig einer der IT-Direktoren war. Die letzten 7 Jahre war ich dann mit eigenem Unternehmen oder freiberuflich in der Beratung und mit Coaching unterwegs, insbesondere mit einem selbstorganisatorischen Ansatz, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist für die Branche, aber das macht mir Spaß und hilft den Unternehmen.
Das war's. Super, danke. Dann lass uns nochmal auf den IT Executive Club einsteigen. Der ist vielleicht noch nicht jedem CIO oder auch noch nicht jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein Begriff. Gegründet wurde ja der Club auf den Hamburger IT-Strategietagen und aber vielleicht die Gründungs Legende oder auch die Gründungshistorie kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich. Wie kam es dazu?
Ja, ich glaube, ich kann das erklären, obwohl ich persönlich bei der Gründung noch nicht dabei war. Ich gehöre also nicht zu den Gründungsvätern. Die Gründung hat 2014 stattgefunden, wie du richtig sagst, auf den IT-Strategietagen. Gedacht als eine Plattform für die CIOs, IT-Verantwortlichen der Metropolregion Hamburg zunächst. Ich bin allerdings tatsächlich seit dem ersten Clubabend 2014 dabei und wie du richtig sagst, die letzten, ich glaube, 7 oder 8 Jahre auch als Beirat des Vereins. Ja, insoweit ist das eine echte Erfolgsgeschichte. Und wir haben vor, letztes Jahr haben wir das 10-Jährige gefeiert, dieses Jahr das 11-Jährige und ich bin sicher, der Club wird weiter wachsen.
Wie viele Mitglieder habt ihr?
Ja, wir haben, glaube ich, so roundabout 130 bis 150 Mitglieder inzwischen.
Und habt das im Grunde ein, und der Kern ist der norddeutsche Raum, also Hamburg, Bremen und Umgebung, erweitertes Einzugsgebiet. Und ihr habt euch im letzten Jahr auch dann auch nach Süddeutschland ausgeweitet.
Also wir fassen die Metropolregion Hamburgs sehr weit vom Norden Schleswig-Holsteins. Ich glaube, die richtig Aktiven sind mindestens bis Kassel vertreten. Und wie du richtig sagst, seit letztem Jahr haben wir auch in Süddeutschland ein paar Veranstaltungen organisiert und Mitglieder gewonnen. Natürlich ist die Mobilität in unserer Branche so, dass manche Mitglieder eben auch mal die Firma wechseln und ja, häufig doch gerne noch sozusagen Gast im Club sind, auch wenn es dann zu den Präsenzabenden nicht mehr ganz so einfach ist. Deshalb auch der Grund, warum wir im Süden zumindest ab und zu was machen.
Okay, vielen Dank. Passt jetzt vielleicht nochmal als Frage auch nochmal ein Einblick. Was macht der IT Executive Club eigentlich? Also jetzt mal neben regelmäßigen Treffen und einem CEO-Netzwerk, aber vielleicht nochmal ein bisschen konkreter, welche Ziele verfolgt der Club und welche Rolle möchte er auch in der IT oder in der digitalen Society spielen?
Ja, gerne. Also das Wichtigste ist natürlich tatsächlich, dass wir ein lebendiges Netzwerk sind von CIOs, CDOs oder sonstigen Verantwortlichen. Das kann auch der IT-Vorstand sein, wenn das ein Unternehmen hat. Wir haben assoziiert als Mitglieder auch Hochschulprofessuren, weil wir den Kontakt zur universitären Szene auch sehr schätzen. Gelegentlich besuchen uns auch mal politische Vertreter, insbesondere auf den Neujahrsempfängen. Und das Ganze ist gedacht als Plattform für den vertraulichen Austausch unter Kollegen. Dazu haben wir die Clubabende in Präsenz. Wir haben auch einmal im Jahr ein großes Executive Forum. Überall gibt es inhaltliche Impulsvorträge. Und daraus resultiert auch Weiterführendes. Wir haben zum Beispiel den IT Leadership Talk, der ist dann als Online-Veranstaltung gedacht, wo aus der Praxis, für die Praxis, Erfahrungen ausgetauscht werden mit kurzen Vorträgen. Wir haben auch Austauschkreise, die sich zum Teil daraus ergeben haben, die sich selbst organisatorisch regelmäßig treffen, wie zum Beispiel zum Thema Cybersecurity, aber auch KI. Dann gibt es alle ein, zwei Jahre auch nochmal eine Learning Journey. Und das, glaube ich, auch Wichtige ist, dass wir uns als Botschafter für die Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung verstehen. In dem Kontext setzen wir uns auch stark für die IT-Ausbildung ein und die Nachwuchs- und Frauen- oder allgemeiner die Diversitätsförderung. Und last but not least, weil es vielleicht schon bekannt ist, auf den IT-Strategietagen wird jährlich der IT-Cares Award für herausragende Projekte und Initiativen in verschiedenen Kategorien verliehen. Der wird sozusagen organisiert vom ITEC.
Spannend, also ist ja auch ein sehr, sehr breites gesellschaftliches Engagement, wo man aber natürlich auch sieht bei dem Thema Bildung und auch Frauenförderung sind es natürlich auch sehr wichtige Themen, die auch für den, sagen wir mal, auch für die IT-Branche natürlich auch sehr wichtig sind, weil irgendwo muss, also auch das Thema Nachwuchsförderung beginnt ja im Grunde ja schon an den Schulen und nicht erst beim Informatikstudium oder beim Mathematikstudium, genau, ja, wo es ja oft dann auch, ja, nicht zu spät ist, aber wo auch die praktische und handhabbare Erfahrung fehlt. Und ihr habt euch ja tatsächlich auch dafür, unter anderem, ne, dafür eingesetzt, dass jetzt das IT als Fach auch ein fester Bestandteil vom Lehrplan in Hamburg Schulen ist. Ne?
Ja, darüber sind wir sehr glücklich. Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen waren, aber wir haben uns wirklich ins Zeug gelegt, die Kollegen, dass Informatik jetzt ab Schuljahr 2025, 26, um präzise zu sein, Pflichtfach ist an Gymnasien und Stadtteilschulen von Klasse 8 an.
Voll.
Das ist, denke ich, wichtig. Es ist für die Gesellschaft wichtig, aber es ist natürlich auch nur ein Schritt. Denn insgesamt brauchen wir als Gesellschaft eine höhere Affinität zur Digitalisierung. Das heißt, wir bemühen uns auch, Ängste abzubauen, Chancen zu erkennen oder deutlich zu machen. Und das Ganze natürlich unter Berücksichtigung der durchaus gegebenen Risiken. Es ist jetzt nicht so, dass wir da blauäugig wären, sondern Auch das ist ein wichtiges Thema, die Compliance in diesen Bereichen. Fachkräftemangel hast du schon gesagt. Das ist natürlich eins der Themen. Und ich glaube, ein Trendsetter, den wir schon ein bisschen länger haben, der jetzt in aller Munde ist, ist das Thema Bürokratieabbau, auch gerade beim IT-Fachkräftemangel, aber auch insgesamt. Wir ermutigen die Unternehmen allerdings auch, eine verstärkte interne Weiterqualifizierung zu machen, denn wir können nicht nur warten auf die Absolventen, die dann irgendwann kommen. Da sind die Latenzzeiten einfach zu lang.
Ja. Und ihr beschäftigt euch auch, wenn ich es auch richtig auch mitbekommen habe, auch mit dem Thema Artificial Intelligence. Auch da habt ihr mittlerweile auch einen eigenen Arbeitskreis und treibt das Thema auch in der CIO-Community nach vorn.
Ganz wichtiges Thema, hast du völlig recht. Auch das ist ja inzwischen weitgehend aller Munde, insbesondere nach ChatGPT. Wir haben eine Reihe von Kollegen, die sehr engagiert sind und sozusagen Early Adopters, wollen man sagen, die auch sich bereit erklärt haben, so einen Austauschkreis zu organisieren und in dem Kreis, ja, ich sag mal, auch Tipps und Erfahrungen aus der Praxis einbringen. Und wir müssen sagen, das ist sicherlich noch ein Entwicklungsfeld, weil es dort immer noch ein bisschen hapert an den Budgets.
Ja, kommen wir vielleicht nachher nochmal etwas genauer auf das Thema. Ich habe vorhin auch schon unsere jährliche IT-Marktstudie angesprochen. Die gibt es ja nun schon seit ein paar Jahren. Glaube ganz genau, die erste Lündungliste der führenden IT-Dienstleister kam 1985 auf den Markt, also vielleicht schon einige mehr Jahre. Und ihr als IT Executive Club begleitet seit 2018, ne? Also 4 Jahre nach eurer Gründung, unsere Studie dann als fachlicher Partner aus der CIO Community. Was hat denn euch eigentlich dazu damals bewogen, euch inhaltlich an der Studie zu engagieren? Also der Impuls kam ja von euch, wenn ich mal ehrlich bin. Was waren so die wesentlichen Gründe?
Komme ich gleich drauf, noch vielleicht eine kleine Anekdote. Also 85 habe ich sie noch nicht gelesen, aber 92 bin ich das erste Mal über die Lündong-Studie gestolpert und damals war das führende deutsche Softwareunternehmen die Software AG noch vor der SAP. Also man sieht, Stimmt. Wie sich die Zeiten geändert haben. Gut, was hat uns also bewogen? Ganz ehrlich gesagt, wir wollten gerne mitreden. Es geht um die Fragen, die uns betreffen. Und je relevanter diese Fragen sind, desto nützlicher sind auch die Antworten. Natürlich ist das eine Symbiose, die aus unserer Sicht hervorragend funktioniert. Wir, glaube ich, stellen für euch eine Art Sounding Board dann auch dar in diesen Fragen.
Absolut. Es nehmen ja auch natürlich auch regelmäßig eure Mitglieder auch an der Studie teil, neben anderen CIOs und bekommen natürlich dann auch entsprechend auch Einblicke in Markttrends und Anforderungen an die IT. Vielleicht auch nochmal in Richtung, mal jetzt als, du hast Sounding Board angesprochen, gerade den Begriff, vielleicht jetzt auch nochmal an eure CIO-Community gerichtet. Warum sollen sich IT-Verantwortliche auch gerade aus eurem Kreis an der Studie beteiligen? Warum und welche, ja, würdest du sagen, welchen Benefit haben sie für ihre Arbeit? Ne?
Ja, also Punkt 1 ist natürlich eine Trivialität. Ne? Je mehr repräsentative Antworten da sind, desto besser sind üblicherweise die Ergebnisse.
Statistische Grundgesamtheit.
Ja, in aller Fairness sei auch, wer Input geben kann und den Output nutzt, der sollte sich beim ersten nicht zurückhalten. Aber es gibt natürlich tatsächlich ganz konkrete Pluspunkte. Das eine ist, ich sehe das Ganze durchaus auch als eine Art Reality-Check oder Kalibrierung, wie man sehen will, weil diese 15 Minuten, die es etwa dauert, so eine Studie auszuführen, helfen einem ja auch noch mal ein bisschen zu reflektieren, wo man steht. Der zweite Punkt ist, die Ergebnisse kann man durchaus auch nutzen, um eigene Vorhaben weiter zu untermauern. Wir alle kämpfen ja sozusagen um Budgets, um Vorhaben, Entwicklung. Und da hilft es durchaus, wenn man mal sagen kann, die Branche entwickelt sich aber so und so und die Schwerpunkte, die wir haben, die sind woanders noch ausgeprägter oder weniger ausgeprägt. Insoweit ist das eine Orientierung, die man nutzen kann. Und wir diskutieren die Ergebnisse ja auch innerhalb des Clubs als Grundlage.
Das heißt also auch für euch als CEOs ist es durchaus wichtig, nicht nur auf eure Perspektive zu schauen, sondern auch zu schauen, mit welchen Themen beschäftigen sich die führenden IT-Dienstleister und auch welche Trends sehen sie, ne? Weil sie haben ja oft ja auch den Vorteil, oder der Vorteil ist ja auch oft bei einem IT-Dienstleister, er hat ja mehrere Kunden, ne? Aus deren Perspektive er Antworten gibt, und ein CEO hat ja in der Regel nur sein eigenes Unternehmen auch im Blick. Ist das so ein Punkt, was du auch gerade angesprochen hast?
Ja, das ist völlig richtig. Also es ist natürlich der Blick in die Anwender-Community, ne, die CIOs, aber es ist auch der Blick, wie wird der Markt von den IT-Dienstleistern gesehen? Was sehen die als Entwicklung? Natürlich auch, wohin gehen die Budgets, wohin gehen die Kosten? Auch das ist sicherlich eine interessante Information.
Ja, dann lass uns mal einen Blick nach vorne werfen, Thomas. Welche Herausforderungen und Schwerpunktthemen siehst du mit für bezogen auf die IT oder auch speziell für CEOs jetzt im aktuellen Jahr 2025? Also ja, welche Schwerpunkte bestehen?
Naja, ich glaube, wir sind, was das Thema Digitalisierung angeht, immer noch sozusagen auf der Spur, die Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Sicherlich ist das sehr unterschiedlich, je nach Unternehmen. Aber wir alle haben doch gelernt, dass wir jetzt da deutlich mehr tun müssen. Der Fachkräftemangel wird dazu führen, dass wir einfach mehr automatisieren müssen. Und wenn wir uns jetzt nicht auf die Socken machen, um es mal leger zu sagen, dann besteht die Gefahr, dass wir hier abgehängt werden. Dazu gehören natürlich dann auch Themen wie KI, weil KI ist für mich so ein bisschen das Sahnehäubchen oder sozusagen der Booster, man kann auch sagen der Turbo für Digitalisierung, wenn ich dort entsprechende Grundlagen gelegt habe. Und es hilft natürlich auch, zum Beispiel mit bestimmten Bürokratieanforderungen umzugehen. Nicht? Ich werde nicht verstehen, warum man nicht sozusagen für viele Regulatorik eigentlich mit KI 80-95% Lösungen sozusagen vorfertigen kann, die dann nur validiert, gecheckt werden müssen und ein bisschen adaptiert an das spezifische Unternehmen. Was nicht heißt, dass sich die Prozesse nicht am Ende, das eine ist Paperwork, natürlich im Unternehmen durchbringen muss. Also das ist sicherlich eines der wesentlichen Themen. Und alles andere, was ich zu Anfang gesagt habe, hilft natürlich oder brauchen wir in diesem Kontext, um dort erfolgreich zu sein.
Wobei es natürlich auch ein zentraler Punkt auf einem Meta-Level ist. Ne? Also wenn wir es mal über eine Art intelligente Automatisierung, also entweder quasi komplett ohne Zutun von Menschen oder auch komplett autonom, ist ja im Grunde eigentlich auch das, was man ja unter digitaler Transformation auch versteht. Also im Grunde, digitale Transformation ist ja auch schon sehr viel auch KI-gestützte Automatisierung, zumindest im Zielbild. Und darunter würde ich jetzt auch mal vermuten, gerne auch mal challengen, kommen doch dann jede Menge, sagen wir mal so, Sub-Herausforderungen. IT-Modernisierung, also quasi auch das Aufbrechen von Systemgrenzen haben wir als Thema. Wir haben dann sicherlich auch das Thema sukzessive Umstellung auch auf cloud-native Lösungen, gerade bei der Entwicklung von neuen Softwareanwendungen. Wir haben das Thema Datensilos auch abzulösen. Also auch wenn du sagst, wir möchten automatisieren oder wir möchten auch KI-gestützt automatisieren, braucht man ja entsprechend auch aus unterschiedlichen Datenbanken auch die Daten natürlich und dann irgendwo auch das Zusammenwachsen aus Business und IT, wo wir vielleicht nachher nochmal genauer raufkommen, ne? Also auch die Veränderungen auch für den CEO jetzt eher in Richtung Mindset, Change Management viel, viel stärker und intensiver mit den Fachbereichen zusammenzuarbeiten, was auch für die Fachbereiche auch gilt, also auch anders mit der IT auch zusammenzuarbeiten. Kann man das vielleicht so zusammenfassen, wenn wir jetzt nochmal das Thema Cybersecurity, was irgendwo auch quer drüber hängt, mal subsumieren?
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Wir sind natürlich auch nicht zu Hause, jedenfalls nicht überall, mit der Rolle des CIOs und den Herausforderungen. Die Digitalisierung bietet natürlich auch dem CIO große Chancen. Das Thema Automatisierung haben wir angesprochen. Er hat auch eine Rolle natürlich beim Thema Nachhaltigkeit, was jetzt da drin ist, im eigenen Laden, aber auch in der Deutlichmachung, im Sammeln der adäquaten Daten. Und wie du richtig sagst, Daten sind ein Rohstoff, und die richtigen Daten zu sammeln ist immer noch ein relativ dickes Brett. Da gibt es viel Hausarbeiten zu machen, wenn man wirklich umfassend da rangeht. Aber
warum eigentlich?
Naja, wenn man so in die Historie guckt, dann sieht man, dass sich doch das Thema Datenmanagement immer als so eine Art Stiefkind dargestellt hat. Der unmittelbare Nutzen ist auch nicht wirklich immer so zu erkennen. Das ergibt sich eigentlich dann, wenn man ja feststellt, dass die Daten, die man bräuchte, man gerade nicht hat. Also das ist Vorrat. Und das andere, was wir haben, ist natürlich auch ein uraltes Thema, dass wir viele Datensilos haben mit zum Teil konkurrierenden Interpretationen und Daten. Ich sag mal, gerade Marketing war eigentlich immer extrem kreativ, sozusagen neue Sichten darzustellen, die hilfreich sind, aber nicht unbedingt konsistent mit anderen oder früheren. Also das ist eine Kernerarbeit. Da hat auch eigentlich keiner großen Spaß dran. Das muss man fairerweise sagen. Aber es ist eben Grundlage. Ne? Das ist, ich sag mal, wenn ich Öl fordere, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die Qualität adäquat ist. Und hier ist es ähnlich.
Stimmt. Du warst doch mal bei den Veränderungen auch, also was auf die CIOs auch zukommt. Ne? Also, ja. Also einmal natürlich auch das Thema Datenbereitstellung.
Ja.
Wichtiger Punkt.
Ja, also ich glaube, das ist ganz spannend. Wir werden demnächst auch nochmal einen Leadership-Talk dazu machen. Wie hat sich die Rolle der CIO verändert und warum sind wir eigentlich immer im Business noch nicht so angekommen oder wahrgenommen, wie wir gerne wahrgenommen würden? Und das ist, glaube ich, ein Thema, das hast du auch schon angesprochen, raus aus der Technik-Ecke. Wir müssen viel mehr mit den Fachbereichen kommunizieren und kommunizieren auch insbesondere in Richtung Geschäftsführung, Vorstände. Das ist ein Thema Business Speech. Ja? Wir müssen den Tech Talk ablegen und uns darstellen können, um einfach deutlich zu machen, wo der Wertbeitrag ist. Wir haben gesehen, dass wir zumindest als Enabler in der Corona-Krise wahrgenommen worden sind. Und dieses Fund muss man eigentlich nutzen, um jetzt weiter zu entwickeln. Ich glaube, dass viele Kollegen schon auf dem Weg sind. Aber es gibt natürlich immer noch sozusagen das Thema Modernisierung der Architekturen etc., so die Basisarbeit, die einen häufig davon abhält. Da hilft natürlich manchmal, das hast du auch angesprochen, das Thema Cloudifizierung, nicht? Wenn ich bestimmte Dinge verlagern kann. Aber das ist ein Sonderthema Cloudifizierung, wo wir vielleicht auch noch gleich mal kommen über das Thema souveräne Clouds. Ja, nein.
Mal gucken, was heute schaffen, ja.
Im Lichte der neuesten Entwicklung.
Aber glaubst du, Thomas, du hast gerade Corona angesprochen. Absolut, Corona war eigentlich das Momentum für CIOs, wo sie mal für ein, zwei Jahre auch wirklich zeigen konnten, welche Rolle die IT auch spielen kann. Und es geht ja nicht nur in Richtung digitaler Arbeitsplatz und das Ermöglichen von Remote Computing, von Remote Work, sondern es war ja auch das Thema. Damals Digital Commerce kam ja auch sehr stark auch rauf, wo die IT ja auch nochmal gezeigt hat, wie kann sie eigentlich auch die digitale Absatzkanäle aufbauen. Jetzt ist Corona schon eine ganze Weile her, jetzt haben wir eigentlich AI im Blick. Jetzt habe ich so manchmal den Eindruck, der ganze Drive, den auch die CIOs oder die IT, ja, die IT durch Corona hatte, ist jetzt so ein Stück weit schon wieder verschwunden und auch die Fachbereiche oder das Business ist bei AI dort auch mindestens mal genauso dominant oder dominierend unterwegs wie die IT. Läuft da die IT so ein bisschen die, Gefahr, an Kontrolle zu verlieren?
Ja, also die spannende Frage ist natürlich immer, wie viel Kontrolle brauche ich eigentlich und wer übt die Kontrolle aus? Also für mich ist das alles natürlich immer ein Joint Venture. Also wir sind innerhalb des Business ein Business, mein Bild. Und natürlich müssen die Fachbereiche da auch reinkommen. Also die sind die Bedarfsträger, die sehen Chancen und Potenziale auch. Ein guter CIO tut's auch, weil Digitalisierung ergreift das ganze Unternehmen. Also ist es notwendig, dass er in seiner Rolle auch das gesamte Unternehmen versteht. Das heißt, nochmal raus aus der Tech-Ecke für den CIO. Ich sehe das alles als überhaupt nicht kritisch an, dass die Fachbereiche da aktiv sind, solange ich den Kontakt habe und ein gewisses Standing. Und das muss man sich natürlich auch wieder erarbeiten. Es ist natürlich blöd, die kommen mit tollen Ideen und du stellst fest, naja, da fehlen uns ja eigentlich die Daten. Auf der anderen Seite, ich sag mal, gibt's vielleicht auch Vorstellungen, die manchmal ein bisschen naiv sind. Also wenn ich eigene Modelle habe, dann muss ich sie trainieren. Das dauert eine gewisse Zeit, erfordert Daten. Da sind sogar Nachhaltigkeitsaspekte dabei, denn das ist, wie wir alle wissen, jetzt nicht gerade zum Nulltarif zu haben. Also in all diesen Fragestellungen kann der CIO helfen und er muss einfach die Zeit haben, beziehungsweise sich die Zeit schaffen und nehmen, diesen Kontakt zu haben mit den Fachbereichen. Und natürlich braucht man auch im Unternehmen wieder das Klassische, ich brauche eine vernünftige Priorisierung, ich brauche eine Strategie oder zumindest ein Approach, Strategie ist vielleicht zu hoch gesagt, wie ich die Dinge einsortiere, wie die abhängig sind. Und all da hat der CIO aus anderen Bereichen Erfahrung, die er übertragen kann.
Hast du das jetzt mal auch im Zeitvergleich das Gefühl, dass sich genau diese jetzt eben schon besprochene Situation verändert? Oder hast du eher den Eindruck, wir beharren eigentlich immer noch auf dem Status quo von, weiß ich nicht, in der Vor-Corona-Zeit, weil das Thema Business-IT-Alignment als Begriff ist jetzt nicht neu, ne?
Wunderbares Stichwort. Ich glaube, es ist schon mindestens 25 Jahre alt, was das angeht. Dann hatten wir zwischendurch, so vor 10 bis 15 Jahren, kam das große Thema Business-Partnering auf. Für mich greift das natürlich eigentlich alles zu kurz, ne? Denn am Ende ist die IT, sollte sie sein, aus meiner Sicht ein integraler Bestandteil. Wir haben da Entwicklungen gehabt, die sind vielleicht erst 5 bis 10 Jahre alt, über das Thema Product Ownership, DevOps bis DevOps, ja. Geht alles in die richtige Richtung. Aber in aller Fairness, es braucht natürlich auch den Mindset, nicht? Wann immer wir diskutieren, auch in den Kollegen, stellt man fest, es braucht den Mindset auf beiden Seiten, die Offenheit und auch in der IT. Was nicht heißt, in aller Fairness, dass sozusagen der Maschinenraum ganz wichtig ist. Ne? Die Operation muss stabil sein. Ohne die gibt es keine Credibility für den CIO. Also das ist Pflicht und Kür kommt später, aber der CIO von heute muss sich eigentlich entscheiden, ob er sozusagen Chief Engineer im Maschinenraum lieber ist oder ob er sozusagen nicht der Kapitän, aber First Officer mit auf der Brücke ist und den Kurs mitbestimmt.
Jetzt sind aber die wenigsten Menschen schizophrene Wesen. Und jetzt komme ich nochmal, würde ich ganz, mit dir mal ganz gerne mal eine These mal diskutieren. Also jetzt auch nochmal dein Gedanken auch folgend. Also Digitalisierung oder auch IT wird komplexer, wird auch vielschichtiger. Ist jetzt eine Binse, dass sich jetzt natürlich letzten Jahre aus dem IT-Betrieb heraus in die quasi zur ganz zentralen, entscheidenden operativen Unterstützung von Geschäftsmodellen und Geschäftsprozessen entwickelt hat. Wir hatten ja auch mal vor einigen Jahren auch mal das von Gartner propagierte Two-Speed IT mal ziemlich en vogue gewesen. Dann ging da auch die Relevanz wieder ein Stück weit runter. Ich würde dich gerne mal fragen, wie du das einschätzt. Ich habe mich da auch mal mit beschäftigt. Kann das im Grunde möglich sein, dass wir künftig für strategische und auch innovative Themen eine dedizierte Vorstandsposition haben? Also die IT-Verantwortung rückt auch mit einer gewissen Verantwortung auch für die Transformation und für die Digitalisierung in den Vorstand und für alles, was sich im IT-Betrieb abspielt, was ja auch durch, du hast vorhin auch das Thema Souveränität angesprochen, hybride Clouds, ja, oder die hybride IT ist enorm komplex zu steuern, mal ganz abgesehen von dem ganzen Thema Cybersecurity. Und dass es dann entsprechend auch für den IT-Betrieb einen, wie auch immer, benannten IT-Leiter gibt. Glaubst du, das ist eine mögliche Entwicklung?
Ja, also Two-Speed-IT von Gartner hat ja eigentlich was anderes gemeint, ne? Das ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt, aber es war natürlich ein bisschen gehypt. Die Entwicklung, die du aufzeigst, ist ja eine, die tatsächlich sozusagen eine Rollenerweiterung oder Änderung oder vielleicht eben auch Aufspaltung, ne, bedeutet. Also die Einführung des CDOs ging ja schon in diese Richtung. Bei manchen Unternehmen war es sogar der CTO, den würde ich eigentlich eben eher allgemeiner verorten, aber trotzdem, auch der ist so angekommen.
Oft aber ohne Mandat, ne? Wenn ich mal kurz einhaken darf. Ne? Also oft war das Mandat oder auch die Entscheidungsbefugnis nicht immer ganz groß gewesen.
Genau, das ist natürlich das Problem. Also auch der CDO ist ja nicht unbedingt immer auf Vorstandsebene. Ne? Das muss man auch sagen. Und je nachdem, wie man es spielt, kann es natürlich auch die Konflikte zwischen CDO und CIO geben. Manche können eben auch beides in einer Person vereinbaren. Aber ich glaube, es macht durchaus Sinn, eine solche herausgehobene Rolle zu haben, die das Gesamtunternehmen versteht, die Chancen der Digitalisierung für das Gesamtunternehmen, wie ich eben gesagt habe, sozusagen den Kurs bestimmt. Trotzdem glaube ich, dass es sozusagen den Chief Engineer sinnigerweise noch braucht, ja, der den Maschinenraum, die IT-Operation managt, auch wenn sie großenteils ausgelagert ist. Auch das ist ja etwas, was gemanagt werden muss. Wir sollen nicht die Vorstellung haben, ich habe es in die Cloud abgegeben und fire, forget, das läuft alles von selber. Nee, Provider-Management, aber eben auch ganz wichtig, Architektur-Management, damit man sich nicht in zu große Abhängigkeiten geht, damit man nicht auf alten Trends des Dienstleisters vielleicht hängen bleibt, mit den Nachteilen, die man... Auch das erfordert regelmäßig sozusagen Aktivität. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in größeren Unternehmen sich sozusagen diese Dichotomisierung, diese Ausspaltung, dass die da stattfinden wird. Fair enough sei gesagt, der Mittelstand, der CEO im Mittelstand, der muss vermutlich immer beide Rollen spielen können. Ne? Also man soll das nicht unterschätzen, was die Kollegen dort leisten müssen mit viel weniger Personal, mit viel weniger Linien, an die sie runterdelegieren können, müssen die auf allen Feldern hinreichend beschlagen sein, um am Ende erfolgreich zu sein.
Spannendes Thema. Ich glaube, allein darüber können wir jetzt in der Dreiviertelstunde noch sprechen. Aber ich würde mal auch nochmal auf die, nochmal ein anderes Thema ansprechen, weil du vorhin auch über künstliche Intelligenz gesprochen hast. Auch mal mit Blick nach vorne eine These, vielleicht mehr oder weniger gewagt. Werden Unternehmen durch KI eigentlich wieder mehr quasi selbst gehostete Hardware im Einsatz haben, gerade für geschäftskritische Anwendungen und dann dadurch quasi, also häufiger in einer gekapselten Umgebung arbeiten und die Cloud, zumindest die Standard-Cloud, an Relevanz verliert, also durch die KI-Transformation. Also wieder ein Stück weit, die Welle geht ein Stück weit wieder zurück in Richtung On-Premise.
Ja, also Cloud ist ja auch noch aus anderen Gründen momentan in der Diskussion, was das Thema Abhängigkeiten angeht. Aber gucken wir mal spezifisch KI an. Also wenn ich eigene Modelle trainiere und auch die Ergebnisse angucke, dann ist das für mich Teil der IP des Unternehmens. Und die muss natürlich besonders geschützt sein. Ich glaube, ich kann das auf verschiedenen Wegen machen. Ich kann das sicherlich auch in spezifischen Clouds machen. Aber ich sehe durchaus den Trend, zumindest in einigen Bereichen, dass man Dinge wieder reinnimmt. Cybersecurity ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Und da sehe ich auch durchaus gemischte Ergebnisse, weil einige Cloud-Provider haben eben auch einige Bauchlandungen schon hingelegt. Insoweit ja, ich glaube, das wird einen Anteil geben. Trotzdem wird ein Großteil in der Cloud bleiben. Also es ist einfach so, auch die Skalierungseffekte, wenn ich ein Modell trainieren will, dann brauche ich zunächst einmal relativ viel Rechenkapazität. Wenn die Ergebnisse dann vorliegen, ist das alles nicht mehr so ein Drama. Ne? Aber halte ich das vor. Trotzdem, wenn es so ganz spezifische Dinge gibt, die sozusagen zum Kern meines Unternehmens, meines Produkts gehören, kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch ein Rollback im gewissen Sinne oder sozusagen einen Parallelaufbau gibt.
Dann lass uns mal über das andere Thema sprechen. Digitale Souveränität brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr groß herzuleiten und zu erklären, warum das jetzt in diesem Jahr oder ab diesem Jahr sehr oder von sehr hoher Relevanz wird. Souveräne Clouds werden sich in Deutschland für deutsche Unternehmen im Sourcing durchsetzen. Ja, nein?
Nein. Ja,
es wird. Es kommt drauf an.
Es wird mehr werden. Davon bin ich absolut überzeugt. Die Notwendigkeit ist da. Ich meine, wir diskutieren Safe Harbor und solche Dinge ja schon länger. Wir sehen die Schwierigkeiten, die ein Unternehmen hat, wenn es eben auf die großen drei zurückgreift. Da bleibt ein substanzielles Restrisiko bei allen Konformitätserklärungen, die machen. Das Angebot an souveränen Clouds ist leider immer noch ein bisschen zu dünn. Wir haben ja mal vor Jahren relativ große Hoffnung auf Gaia gesetzt.
Gaia X, genau.
Gaia X, das ist natürlich leider so mittelprächtig. Aber ich glaube, es kommt. Nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor. Die Marktmacht der Großen wird dazu führen, dass immer ein signifikanter Teil dort ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, ob in 5 oder 10 Jahren sozusagen, ich sag mal platt Amazon Web Service, Google und Microsoft freie Zone wären. Nein, das sicherlich nicht. Aber es gibt ein ganz wichtiges Feld und auch eine Marktopportunity für die souveräne Cloud, die echt souveräne Cloud. Also gerade auch für Unternehmen, die im Security-Bereich da sind und alle, die mit öffentlichen Auftraggebern arbeiten. Ich finde das immer schade. Wir haben sozusagen Amazon hat sozusagen Services, die spezifisch sind, von der Regierung in den USA zertifiziert. Microsoft hat auch sowas in der Hand. Warum wir sowas in Deutschland oder in Europa, besser noch in Europa, nicht haben. Das wäre für viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, eine große Erleichterung zu sagen, ich kann da auf was Zertifiziertes gehen und ich bin einige Sorgen über Compliance los.
Die große Hoffnung ist ja jetzt Stackit von der,
genau,
von der Schwarzgruppe.
Ja, ist auch eine tolle Geschichte, dass die sich bereit erklärt haben und ich kann nur hoffen, dass das einer der erfolgreichen Player ist. Ist immer gut, wenn es mehrere gibt.
Aber es ist natürlich auch, du hast es auch gesagt, es ist natürlich auch extrem kapitalintensiv. Also ich habe jetzt die Zahl nicht, aber die drei US-amerikanischen Hyperscaler haben sicherlich in den letzten 10 Jahren im zweistelligen Milliardenbereich in Innovationen auch und in die Entwicklung ihrer Plattform auch investiert. Also von daher ist es natürlich auch ein technologischer Rückstand, den man auch aufholen muss, den man sicherlich auch aufholen kann, aber auch, hast du vorhin auch schon mal, kam auch schon mal raus, man braucht natürlich jetzt aber auch den Drive und auch den Mut und auch die Vision, um es auch zu tun. Letzte Frage in dem Zusammenhang, technologisch, Quantum Computing kommt doch schneller als gedacht und wird der nächste Gen-AI-Moment. Ich meine, als Mathematiker?
Ja, technologisch total faszinierendes Thema. Und so, wenn es kommt, wenn es richtig flächendeckend kommt, wird es wahrscheinlich mehr Boost geben als ChatGPT. Meine persönliche Überzeugung. Insbesondere natürlich in der Kollaboration mit AI, KI. Da bietet es große Potenziale. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, was den Zeitplan angeht. Ich sag mal, ich habe mich 2015 mal dazu durchgerungen zu sagen, ich glaube, in 10 Jahren haben wir relativ viel autonomes Fahren auf den deutschen Straßen. Das ist so noch nicht der Fall. Also muss da ein bisschen vorsichtig sein.
Aber ein bisschen haben wir ja.
Ja, ein bisschen haben wir, aber da hatten wir durchaus mehr im Kopf. Jetzt kann man sagen, es ist doch primär noch im Forschungsstand. Es gibt wenige, die da was machen. Die IBM ist sicherlich einer der führenden da drin, aber bis ich das jetzt wirklich in die Breite gebracht habe, bezahlbar. Das wird sicherlich dauern, obwohl die Anwendungsmöglichkeiten im Prinzip gigantisch sind, gerade im Rang von Optimierung und KI.
Absolut, absolut. Also ich bin auch gespannt. Wir hatten das auch mal vor Jahren über KI auch gesagt und dann kam quasi ChatGPT, aber ist vermutlich einiges weniger komplex, ne? Also auch in der schon allein physikalisch. Von daher, aber eine spannende Wette, ne? Bleibt es.
Absolut. Also wie gesagt, 2028 oder so würde ich noch nicht drauf wetten. 30 plus.
Ja, okay. Aber ich glaube, da hast du auch Konsens zu den meisten Stimmen im Markt. Letzte Frage. Wie schätzt du, also jetzt sind wir schon im Ende März, jetzt hier in der Podcast-Aufnahme, die Bundestagswahlen sind vorbei. Die neue Bundesregierung bildet sich so langsam. Die Koalitionsgespräche laufen an. Die Haushaltsschwerpunkte konkretisieren sich so langsam. 2024, wir hatten es schon angesprochen, war ein vergleichsweise schlechtes Jahr für die IT. Wie ist so aus deinen Gesprächen so die Stimmungslage bei CEOs? Aktuell, wie werden die nächsten Monate, können sie wieder mit steigenden Budgets rechnen? Werden wir auch die unterschiedlichen Transformationsprogramme, die ja auch im letzten Jahr teilweise gestoppt oder stark verkleinert wurden, werden die wieder größer? Wie ist da gerade so der Stand?
Also ich traue mich natürlich nicht, was wirklich Repräsentatives zu sagen, aber das, was ich großteils höre, und vielleicht ist das immer ein bisschen biased, weil man die Sachen natürlich eher hört, wo es vielleicht nicht ganz so toll läuft, ist, dass der Hahn doch nicht richtig aufgedreht wird, nicht? Wir sind immer noch ein bisschen auf der verhaltenen Seite. Die Konjunkturaussichten sind noch nicht so. Es wird um die Budgets gerungen, Priorisierung. Alle verstehen, dass es irgendwie notwendig ist. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die Investitionsvorhaben, die neue Bundesregierung sich auf die Fahnen geschrieben hat, hier einen wesentlichen Anschubeffekt geben kann. Also wenn wir über Infrastruktur reden, reden wir nicht nur über Brücken und Schienen, sondern natürlich auch Digitaltechnik, gerade bei der Bahn, auch beim Bereich der Verteidigungsausgaben finde ich sehr gut, dass die Grünen hier auch das Thema Cybersecurity mit auf die Fahne gebracht haben. Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass es ähnlich wie bei anderen Entwicklungen durchaus auch Seiteneffekte oder sozusagen Nachfolgeeffekte gibt aus Entwicklungen, die in dem Bereich stattfinden, in Richtung der zivilen Wirtschaft. Von daher glaube ich, haben wir keine schlechten Aussichten, auch weil zum Beispiel die EU ja das ähnlich sieht. Wir müssen jetzt einfach, wie man in Hamburg sagt, Butter bei die Fische. Das heißt, es müssen auch tatsächlich die richtigen Vorhaben angeschoben werden und wir dürfen jetzt nicht wieder in einem Bürokratiesumpf versinken, wo dann erstmal 3 Jahre lang beantragt werden muss, um irgendwas zu machen, was dann vielleicht gegebenenfalls schon gar nicht aktuell ist. Da sind uns andere Länder wie USA und China natürlich voraus.
Ja, danke für die Einordnung und wir werden ja dann genau auch solche Fragen, wie sich auch in diesem Jahr und auch schon auch mit Blick auf das folgende Jahr auch die Themen und auch die Investitionen verändern. Genau diese Themen fragen wir auch in unserer Lünendonk IT-Marktstudie ja auch in diesem Jahr ab. Studie wird im Juli voraussichtlich wie jedes Jahr veröffentlicht und dann haben wir vielleicht auch schon einige klarere Antworten oder ein klareres Bild, sagen wir mal, über die aktuell noch etwas unsichere Situation. Thomas, hat total Spaß gemacht. Ich könnte irgendwie jetzt nochmal eine Stunde ranhängen, wenn ich hier auf die Uhr schaue.
Danke gleichfalls, ja.
Ich glaube, wir hätten noch richtig viele Themen. Vielleicht nehmen wir uns das mal für einen zweiten Podcast vor, weil wir jetzt auch einige Themen wirklich nur angerissen haben. Aber fand es total spannend, eher erfrischend und ja, bedanke mich für deine guten Antworten. Danke.
Gerne, dir. Mario, danke zurück und euch allen einen schönen Tag. Bis dann.
Sie möchten keine Folge von Lündog Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcast, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.